Irrenhaus Unterhaus, der Fußball-Podcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes-System gehen, aber.
Haben wir schon noch wieder arg besiegt.
Bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge.
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Ein herzliches Hallo allen Zuhörenden von Irrenhaus Unterhaus, dem FUMS-Podcast der Ligen 2 und 3, eurem Lieblingspodcast für selbige Ligen. Ja, ihr habt alles richtig gemacht, mal wieder hier eingeschaltet, euch aktiv dazu entschieden. Da sag ich herzlichen Glückwunsch und herzlichen Glückwunsch nachträglich auch nochmal hier on air, sage ich Ole Jonathan Gömmel, der heute mal wieder mit mir verbunden ist. 26 Jahre alt, könnte aber auch noch problemlos für 25 durchgehen. Ja, Ole, wie geht's dir? Wir sind ein bisschen geschafft beide.
Ja, danke, mein Lieber. Ja, wir sind geschafft. Ich bin an diesem Wochenende gefühlt nicht nur ein Jahr älter geworden, sondern zusätzlich auch noch 1000 Tode gestorben und vergreist nach dem fußballerischen Wochenende. Nein, aber an meinem Geburtstag hatten wir noch einen sehr schönen Tag.
Das stimmt.
Waren mal wieder im Nightlife unterwegs, von daher auch noch, ja, vielleicht die etwas belegten Stimmen oder die müde Reaktionsfähigkeit von uns. Das war gar nicht so, ist man gar nicht mehr so gewohnt, ne?
Also, ja, stimmt, ja, ja.
Von Samstag auf Sonntag ballern und dann am Montag wieder hier 8 Stunden stramm stehen in der Uni.
Mäh. Und dann jetzt das auch noch aufnehmen um 9:30 abends am Montag,
genau.
Also quasi fast live, ne?
Time-Management ist schwierig, aber ich war gestern für alle HörerInnen, um uns zu rechtfertigen. Ich war bei der Familie und klar, könnt ihr wahrscheinlich verstehen, nicht unbedingt Bock gehabt, an meinem Geburtstag noch eine Folge aufzunehmen, schon gar nicht vor dem Hintergrund des Spiels.
Ja.
Aber ja, dafür
also
haben wir
heute... Also in tiefer Trauer hättest du ja noch aufnehmen müssen quasi.
Ja,
das wollten wir dir dann auch nicht antun.
Hat mir das auch gestern so semi verhagelt, aber ja, heute haben wir Uni durchgezogen und jetzt sind wir hier abends am Start. Und haben uns nochmal aus unseren Schlafanzügen gepellt, bei der heißen Milch gemacht und
ja.
Sind jetzt hier schön eingekuschelt vor unseren Mikrofon.
Vor unseren Podcast-Orgeln, ja.
Ich will das ja noch einmal hier, du weißt es ja schon, dass ich Besitzer einer Decke zum Reinschlüpfen bin jetzt. Das bringt das Ganze mit sich, wenn eine Partnerin zu einem einzieht, gibt es viele neue Dinge, unter anderem eine Decke mit Ärmeln, die super, die habe ich jetzt hier gerade, in die habe ich mich reingeschält und ich muss sagen,
super.
Den Komfort immens. Ich sehe aber auch ein bisschen aus wie so ein kleines Küken, weil die total gelb ist, aber ist mir egal, ich habe die Gardine zugemacht, kann keiner sehen.
Ja.
Und ich fühle mich super. Und
Podcast ist ja auch nur ein Zuhörermedium, von daher.
Ja, genau. Auch mit 26 bin ich nach wie vor bereit, hier diesen Podcast mit dir durchzuziehen. Es ist mir noch nicht zu blöd, das hier mit einem 23-Jährigen zu tun.
Noch immer fühle ich mich also, geehrt, ja.
Ja, also deswegen, bin ich schon wieder hot auf die Folge, die in den nächsten Minütchen hier vonstatten geht.
Ja, da würde ich sagen, diven wir mal rein. Du hast es ja schon angesprochen, St. Pauli gegen Hansa. 4-0 ist es am Ende ausgegangen. Wie hast du das Spiel erlebt? Das muss ja wirklich wehgetan haben. Es war ja eigentlich eine Demontage, kann man das so sagen?
Auf jeden Fall, da gibt es nichts dran schön zu reden. Man muss vielleicht einmal noch so ein bisschen die Vorzeichen erwähnen, weil in den 2 Wochen, die vor diesem Derby lagen, doch viele unglückliche Dinge bei Hansa passiert sind. Ich will jetzt auch nicht jetzt zu sehr breit treten, aber einmal gab es natürlich die Aktion gegen Sandhausen beim Heimspiel, wo ein Plakat ausgerollt wurde auf der Südtribüne, das einen toten Polizisten verunglimpft hat. Geht gar nicht. Auch die Mehrheit der Fans sieht das ebenfalls so. Sogar die Süd AG, also von der Südkurve, hat sich danach dafür so durch die Blume entschuldigt. War scheiße, super schlechte Publicity, war schon der erste Schritt, den Fans und dem Verein und der Mannschaft einen Bärendienst zu erweisen. Dann ging es noch weiter, und zwar am Dienstag der vergangenen Woche war es so, dass in Hamburg beschlossen wurde, bei Fußballspielen, Peter Tschentscher, der Bürgermeister, hat gesagt, hier 2G nur noch, 3G läuft nicht mehr. Und ja, dann war es so, dass in Rostock schnell eine Mitgliederbefragung anberaumt wurde, die stattfinden sollte. Und es ist halt schwierig für Menschen, die nicht in Rostock wohnen, und dazu gehören halt viele der Mitglieder, ich glaube über 2/3 wohnen gar nicht in Rostock, nach Rostock zu kommen, innerhalb der Woche, werktags, um sein Kreuz zu machen. Online war es nicht notwendig, möglich, aber die Menschen, die dort abgestimmt haben, haben sich entschieden, wir boykottieren das Spiel. Und ja, als Grund wurde gesagt, wir sind solidarisch mit unseren Anhängern und mit Fans, die sich noch nicht geimpft haben lassen. Muss nicht meine Meinung sein, ist überhaupt nicht meine Meinung. Aber wäre das Ganze in einem vernünftigen Verfahren entschieden worden, hätte ich gedacht, ja okay, scheiße, dass die Fanszene diese Meinung hat, aber muss man sich beugen. So mit dieser Turbo-Abstimmung fand ich es richtig scheiße, weil irgendwie nur ein Bruchteil, wahrscheinlich nicht mal 1% der kompletten Mitglieder abgestimmt haben. Und so den Fans, die gerne dabei gewesen wären und ihre Mannschaft unterstützt hätten, ja, den Riegel davor geschoben haben. Also keine Auswärtsfans im Stadion, im Millerntor, genauso wie vor 9 Jahren auch. Damals aus anderen Gründen Sicherheitsbedenken. Ja, das waren so die Vorzeichen. Und keine Ahnung, ich habe mich, also wir haben ja auch geredet, ich habe mich total aufgeregt, also dass das mit den Tickets nicht funktioniert hat und vor allem auch, weil es wieder natürlich in der Presse breitgetreten wurde. Hier wurde ja eh schon wieder vom Hassgipfel und sonst was geschrieben, aber dass natürlich auch diese Aktion so ein bisschen dieses Narrativ, was die westdeutsche Presse gerne schürt, von den hier unverbesserlichen Ostdeutschen, alles Schwurbler, alles Nazis, dass wieder das so ein bisschen gefüttert hat und dass es für jeden, der vielleicht ja nicht so ist, und das sind natürlich die meisten, wieder schwierig ist, dagegen anzureden, gerade hier, und das ist, weißt du, wie, keine Ahnung, also es ist immer dasselbe, und natürlich ist es aber auch so, dass das ja Gründe gibt, warum so berichtet wird, und es ist zum einerseits zum Kotzen, dass das getan wird von Medien und auch von St. Pauli-Fans, die für einen vielleicht vorverurteilen, wenn man Rostock-Fan ist, andererseits ist es genauso scheiße, dass Teile der Fanszene immer noch ja einen Grund dafür geben. Und es ist ja halt leider so, dass die Hansa-Fanszene häufiger mal Verfehlungen ja, öffentlich zeigt als andere Fanszenen. Aber ja, deswegen war ich schon davor bedient. Ich hatte eigentlich Bock irgendwie, also richtig Bock, wollte vielleicht noch irgendwie ein kleines Textchen schreiben für Fums, so nach dem Motto, ich freue mich, endlich nach 9 Jahren gibt es dieses Spiel wieder, da hängt ganz viel drin für mich, emotional, und es ist einfach cool, dass das wieder stattfinden kann. Aber durch diese ganzen Dinge im Vorlauf hatte ich echt keinen Bock mehr und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Kannst du wahrscheinlich verstehen, oder?
Ja, doch, das kann ich verstehen, klar. Also, ja nach 9 Jahren das erste Mal wieder wäre es soweit gewesen, ne?
Ja, genau. Ich habe es, glaube ich, schon mal im Podcast angesprochen, beim letzten Aufeinandertreffen. Ich glaube, das war auch eine 3-0-Niederlage oder 3-1-Niederlage. War ja noch die Demo mit den Hansa-Fans. Das war eine coole Sache damals, aber genau. Lang ist es her, letztes Mal zweite Liga für Hansa. Aber natürlich, als dann der Tag begann und ich hier leicht verkatert aufgewacht bin, war ich natürlich trotzdem heiß und habe mich extrem gefreut und gedacht, klar, St. Pauli spielt eine Wahnsinnssaison, die haben ein super Team, und sind natürlich spielerisch stärker einzuschätzen und haben auch viel mehr individuelle Qualität. Aber natürlich, so ein Derby kann immer mal anders laufen. Das wissen wir zu Genüge aus Bundesliga, Dritter Liga und auch der Zweiten Liga, dass da ja auch noch andere Kräfte freigesetzt werden können. Und deswegen, ja, bin ich schon so ein bisschen vielleicht mit der Hoffnung auf eine kleine Überraschung in dieses Spiel gegangen. Und es war auch schön, ich habe zu Hause geguckt mit meiner Mama, die kommt ja aus Rostock, ist auch Hansa-Fan, liebe Grüße an dieser Stelle. Vielen Dank für den leckeren Geburtstagskuchen, beziehungsweise die Torte.
Grüße.
Und genau, und ja, dann ging es auch die ersten 5 Minuten noch ganz gut los. Hansa hatte da viel vom Spiel. Eine Chance durch John Verhoek, der hat ja, die leider vor Vasil so ein bisschen verstolpert. Der hätte es gut, also durchaus mal echt 1-0 stehen können schon. Und da habe ich gedacht, Mensch, geht ja gut los. Aber dann haben sich direkt die eklatanten Lücken gezeigt, die dann auch dafür gesorgt haben, dass Hansa dieses Spiel verdient verliert. In der 12. Minute war es Jackson Irvine mit dem Kopf, Abwehr total easy überspielt, die Außenverteidiger völlig überfordert, also tut mir leid, Nico Neidhardt und Meier, das war gar nichts, also die haben sicherlich Qualität, aber in dem Spiel gegen St. Pauli waren sie so weit weg von Paccarada und den anderen Flankengebern, Kiré, die hatten so viel Platz, das war echt richtig fahrlässig, und in der 12. Minute kam es dann halt folgerichtig aufgrund dieses passiven Abwehrverhaltens zum 1-0. Rosbach und Meissner sahen auch nicht gut aus, also Das war ein rabenschwarzer Tag von der Abwehr, weil man muss bedenken, in 18. Minute fiel direkt das 2:0 und das war genau dasselbe. Es war auch wieder ein langer Ball über die Abwehr, überspielt, schön die Flanke in den Rückraum, zack, Kieré, 2:0 und dann ist so ein Spiel halt, ja, eigentlich schon gekillt, ne? Also mal davon abgesehen, dass eine mega krasse Stimmung war in Hamburg, man ist das ja von St. Pauli gewohnt, aber ich glaube auch, wenn Hansa da ist, gibt auch jeder von denen nochmal 110%, also das war richtig geil, muss man auch Props geben ans Millern-Tor, dass die da so durchgezogen haben und auch ja, geile Choreografien und geile Fangesänge sich ausgedacht haben. Eine coole Sache, aber das hat mich halt auch so ein bisschen angepisst, das war nämlich so ein bisschen mein Gefühl auch, dass die Mannschaft aus falscher Solidarität, die Fans aus falscher Solidarität einfach diese Mannschaft im Stich lassen, die ja auch wissen so, was das für den Hansa bedeutet, dieses Spiel, und die wahrscheinlich auch heiß sind und es einfach dann super scheiße ist, wenn du keinen Support auswärts hast. Schon gar nicht, wenn man weiß, ja, wie der Hansa-Auswärtssupport ja eigentlich ist, und der ist ja super und kann die Mannschaft nach vorne peitschen. Aber ja, nach zwei Toren war es eigentlich schon gelaufen. Die erste Halbzeit ist noch so ein bisschen hin und her geplätschert. Am Ende hatte Hansa noch so ein bisschen mehr Spielanteile, ein paar bessere Ballbesitzverhältnisse. Aber der erste Abschluss durch Omladic kam, glaube ich, auch erst kurz vor der Halbzeit dann. Also das war extrem ungefährlich und vor allem ideenlos. Das war dann auch im späteren Spielverlauf noch so, dass sich wirklich Rosbach, Meißner und Fröde da hinten zu den Ball rumgeschoben haben und überhaupt nicht mehr der Elan irgendwie bestand, nach vorne zu spielen. Und das war dann auch irgendwie in der ersten Halbzeit schon so. Ich weiß nicht, wie hast du es gesehen als jemand, der nicht die Fanbrille auf hat?
Ja, also ich habe vor allem gesehen, auch die Abwehr irgendwie total überfordert, wie du es auch gerade schon gesagt hast. Besonders signifikant ist mir es aufgefallen, irgendwie beim 2-0 und auch beim 4-0, als ja eigentlich schon alles durch war. Ja, Makinok hat es da gemacht. Irgendwie am 5-Meter-Raum steht er, marschiert da durch, kann den Ball annehmen und unter die Latte dreschen. Ja. Und es stehen gefühlt 3, 4, 5 Rostocker dabei. Eigentlich auch recht eng an ihm dran, aber man kann trotzdem machen, was er will. Also ja, irgendwie hatte man die ganze Zeit das Gefühl, dass Hansa der Lage da hinten nicht Herr wird gegen die St. Paulianer. Ja,
das ist
also
auch
St. Pauli wirklich, aber auch stark, muss ich sagen. Es war wahrscheinlich eine Mischung, wie er auch das Ergebnis ausdrückt. Ich habe das Spiel nicht live gesehen, ich habe es nur in der Zusammenfassung gesehen. Aber es war meiner Meinung nach, oder so wie ich es gesehen habe dort, ja, eine Mischung aus einer schwachen Abwehr und einem überragenden St. Pauli. Fand ich beim 3-0 sehr, sehr stark aufgelegt, dieser Ball aus dem Halbfeld genau auf den Fuß von Burgstaller, der dann ja
unfassbar verwertet.
Unfassbar verwertet, genau. Burgstaller ist einfach natürlich ein Unterschiedsspieler, ganz klar, ja. Vor allem gegen Hansa und unfassbar viel Qualität. Also bitter gelaufen natürlich.
So ein Spieler fehlt Hansa natürlich auch, aber ja, man muss ja mal auch sagen, dass das 4-0 eigentlich noch, also damit ist Hansa ja gut bedient gewesen. St. Pauli hatte 8 Torschüsse und von denen hätten auch locker noch mal 2 mehr reingehen können.
Ja, also, einer war ja noch drin, der wurde zurückgenommen.
Ja, stimmt, wird zurückgenommen. Kolke hat 2-mal auch richtig gut gehalten, also der hat seinen Job wieder gut gemacht. Aber so langsam kommt das durch, schimmert das durch, dass die Abwehr in der Form, wie sie gerade auf dem Platz steht, man muss dazu sagen, Rizzuto, der ja zum Beispiel auch defensiv spielen kann, war gesperrt, 5. gelbe Karte, Lukas Scherf, Kreuzbandriss, aber diese Abwehr aus Neidhardt, Meißner, Rosbach und Meier und vor allem leider negativ herausheben muss ich Rosbach, der ja eigentlich ein erfahrener Zweitligakicker ist, hat ja auch lange bei Karlsruhe gespielt, aber das ist leider, ich meine, er ist jetzt auch schon ein paar Jährchen älter, die sind zu oft überfordert und können nicht mithalten. Und auch in den Spielen, wo Hansa gepunktet hat, hat man das immer mal wieder über Strecken gesehen. Und die Hertel-Teams bestechen ja eigentlich dadurch, dass sie halt auf die Null spielen und dann versuchen, ja, so einzelne Akzente offensiv zu setzen. Aber das geht halt auch nur, wenn du eine stabile Abwehr hast. Und ja, ich weiß nicht, ob das reicht. Also ich habe mich letzte Woche extrem aufgeregt über Sandhausen, die in Rostock gespielt haben wie ein Absteiger. Diese Woche hat Hansa gespielt wie ein Absteiger, das kann man nicht anders sagen. Weil das Umschaltspiel hat auch nicht geklappt. Also klar, in der zweiten Halbzeit hatte Hansa, so als es noch 2-0 stand, anfangs noch so ein paar Möglichkeiten auch mal vom St. Pauli-Tor aufgetaucht. Aber ab der 60. Minute war überhaupt nichts mehr los. Auch als Strelimann und Rich Munsi reinkamen, konnten auch überhaupt keine Akzente setzen. John Verhoek auch völlig blass gewesen. Also es war erschreckend, weil natürlich St. Pauli ist besser, haben gute Leute, es funktioniert gut mit dem Trainer, haben natürlich auch einfach diesen Schwung von dieser Siegesserie jetzt mit dabei. Aber so darfst du dich trotzdem nicht präsentieren. Also erstmal nicht, weil es eine besondere Bedeutung gibt, die dieses Spiel hat. Mhm. Und weil sich, glaube ich, auch jeder irgendwie so ein bisschen gegrämt hat, der mit Hansa die Daumen drückt, wenn er das gesehen hat, was die dort auf den Platz gebracht haben. Also viele haben auch gemeint, ja, sie haben ja gekämpft und so. Habe ich jetzt nicht so sehr gesehen. Also ich habe halt gesehen, dass sie sich in der 80. Minute hinten den Ball zugeschoben haben, so nach dem Motto, hoffentlich kassieren wir nicht noch einen. Und ja, Hertel kann man keinen Vorwurf machen, weil ich glaube, der hatte schon eine gute Idee, wie das funktionieren könnte. Aber das ist halt daran gescheitert, dass die Jungs auf dem Platz es nicht umsetzen konnten und natürlich, dass St. Pauli überragend dagegen gehalten hat und ja, auch einfach mit diesem Hochstehen und Druck machen total viel Erfolg gehabt hat und dann mit diesen ja sehr präzisen Bällen hinter die Abwehr, wo dann halt einfach die Flügel die Hansa-Verteidiger easy überlaufen. Und das ist ein Rezept, das werden wahrscheinlich auch in Zukunft noch einige andere Vereine suchen, die halt die Qualität haben, die schnellen Spieler, die das können.
Ja. Aber gut, ja. Aber es war natürlich St. Pauli, die sind einfach unfassbar selbstbewusst, hast du ja gerade auch schon gesagt, und haben einfach diesen Mörderlauf und marschieren halt vorne weg in der zweiten Liga. Man muss ja auch mal aus Hansa-Sicht sehen, gegen die Teams, gegen die es drauf ankommt, Hannover, Kiel, Sandhausen, da sind überall Punkte eingefahren worden. Und das sind wohl die Spiele, wo es drauf
ankommt. Ja, du hast recht, aber du kennst es doch, welche Emotion man im Derby hat. Und natürlich kriege ich das Kotzen, wenn ich da den lachenden Nico Schulz sehe, der dann den Kopf schüttelt nach dem Motto, ach Mann, ist das geil, ich glaub's nicht. Da kriege ich wirklich das Kotzen. Ich habe richtig schlechte Laune gehabt. So, ja, das will ich jetzt noch einmal sagen. Verstehen. Scheiß St. Pauli, will ich auch noch mal sagen. Aber ich habe euch trotzdem lieb, liebe HörerInnen, die Fans sind.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, wechseln wir doch immer schnell das Thema, bevor du jetzt weiter reinredest. Bitte. Es gab ja noch ein anderes 4:0. Vielleicht können wir darüber sprechen. Dem wirst du wahrscheinlich als neutraler Beobachter entspannter zugeschaut haben. Und zwar 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Heidenheim. Am Samstag war das. 4:0 hat Nürnberg, wie gesagt, gewonnen. Und da muss ich auch sagen, eine Halbzeit ist nicht wirklich viel passiert, aber in der zweiten Halbzeit gelang alles bei Nürnberg. Man muss auch sagen, für mich das 4:0 ein bisschen zu hoch. Heidenheim war jetzt nicht chancenlos, vor allem Tim Kleindienst hatte da, glaube ich, zwei Chancen.
Pfostenheimer sogar.
Genau, ja. Und Matenia im Tor musste auch hier und da mal zugreifen. Also das Ergebnis vielleicht ein bisschen zu hoch und zu einseitig. So,
Thema Matenia. Das
spiel ich unbedingt ab.
Ja, einmal kurz einer. Würdest du sagen, bester Torwart der Liga im Moment?
Ist mir auch aufgefallen, dass der Kommentator das gesagt hat. Ja, weiß ich nicht. Also jetzt nicht aus der Pistole geschossen. Da gibt es mit Sicherheit vielleicht noch zwei, drei andere auf diesem Niveau.
Meinst du? Ja, so perspektivisch klar, also vom Ding her, aber so jetzt die Leistung der letzten 10 Spiele schon echt stark. Und auch gegen Heidenheim. Auch Glück dabei natürlich, aber gut, ich glaube, das hatte der Zusammenfassungsreporter auch gesagt, Glück des Tüchtigen in dem Fall.
Ja,
das stimmt. Gut, schon eine Bank.
Ja, das stimmt. Ja, profitiert natürlich davon oder vielleicht profitiert auch Nürnberg von ihm oder es ist so eine gegenseitige Symbiose. Wenig Gegentore kassiert Nürnberg und es liegt ja häufig daran, Nürnberg, man hat es auch in diesem Spiel gesehen, in der ersten Halbzeit einfach darauf bedacht, wenig zuzulassen. Das hat schon ausgereicht, dem Gegner man kann sagen, Probleme zu bereiten. Heidenheim hatte da nur eine Chance mit einem hohen, langen Ball. Ich glaube, das war auch Kleindienst, der da angespielt wurde. Ansonsten Nürnberg ganz solide unterwegs und in der zweiten Halbzeit einfach dann, ja, unfassbar effektiv, individuelle Klasse, besonders beim 2:0, Erik Schuranov. Sehr schönes Dribbling, fand ich. Tempelmann, natürlich saustarke Vorarbeit. Tief aus der eigenen Hälfte ist er da durchmarschiert, hat dann auf Schuranov gepasst und der umkurvt da noch die Heidenheimer Abwehr, schlänzt den Ball in den Winkel, da hat alles gepasst.
Eigentlich war jedes Tor war ja von individueller Klasse geprägt fast. Auch dieses 1:0, auch Tempelmann da auch wieder mit der Vorlage schön quergelegt. Ziemlich langer Querball, der fast noch so ein bisschen verhungert ist, aber Möller-Deli kriegt ihn da am 16er und schlänzt ihn auch ins linke Eck. Das war auch schon Wahnsinn. Und ja, Shuranov, irre, wie der spielt, ne? Also, muss auch mal bedenken, wie jung er immer noch ist. Ich glaube, 19 ist er mittlerweile.
Ja.
Oder vielleicht auch noch 18.
Er ist ein junger Mann.
Wirklich.
Ich schaue nach. 19, genau. Ja,
19. Wirklich geiles Talent und vielleicht perspektivisch der fehlende Neuner für Deutschland.
Ja, mal wieder weit gedacht, ja. Aber du hast schon recht. Du hast schon recht. Also alle Tore waren auf ihre Weise sehr schön. Bis jetzt vielleicht auf das 4:0. Das war ein Eigentor von Maurice Malone.
Ja, gut.
Aber ich meine auch natürlich Johannes Geis mit einem Weltklasse-Freistoß in der zweiten Liga zum 3:0. Das war wirklich Leroy Sané-Vibes, als er da angelaufen ist. Ja. Und natürlich auch das 1:0, wollen wir nicht unterschlagen, von Mats Müller-Deli. Das war vergleichsweise noch Understatement in der Entstehung. Ja. Also Müller-Deli, das war ein Distanzschuss platziert ins linke Eck vom Schützen aus. Aber wie gesagt, Nürnberg hat einfach die individuelle Klasse. Und ich bleibe vielleicht auch dabei, nicht nur vielleicht, sondern ich bleibe dabei, dass Nürnberg für mich dieses Jahr ein Kandidat für oben ist.
Also, noch keine Niederlage. Noch keine Niederlage.
Das ist der Wahnsinn. Und sie sind vor allem auf Platz 4 jetzt. Ein Punkt hinter Regensburg und Schalke. Ich bin wirklich gespannt, wie lange sie sich da oben halten können. Traue denen aber zu, dass das lange der Fall sein wird.
Ja, glaube ich auch. Heidenheim hingegen ist so ein bisschen in die Luft raus, seitdem Frank Schmidt sein Dienstjubiläum dort hatte.
Ja.
Drei Niederlagen in Folge. Das 11 ist
Gegentore im Oktober.
Ja, das gab es, glaube ich, lange nicht mehr dort. Und ja, es ist ja, wie gesagt, die Chancen kreieren sie sich, aber haben extrem Pech. Und hinten, das, was eigentlich letztes Jahr und auch das Jahr davor die Stärke war, läuft es irgendwie nicht mehr gut so richtig optimal zusammen. Teuerkauf war besonders beim 1:0 dann ein bisschen überfordert von Tempelmanns Schnelligkeit, hat sich da gut durchgesetzt und Teuerkauf kam nicht so wirklich hinterher. Und ja, Mainka und Hüsing auch irgendwie nicht so stabil, wie man es eigentlich gewohnt ist. Es war ja fast das beste Innenverteidiger-Duo der Liga letztes Jahr. Also ich weiß auch nicht, was da, wo der Wurm drin ist, weil eigentlich haben die Spieler ja die Qualität und ich bin auch der Überzeugung, dass Schmidt das auch bald wieder regelt und seine Mannschaft wieder einordnet. Aber so ein bisschen komisch ist das schon, dass es gerade nicht läuft bei denen, ne?
Ja, stimmt. Und jetzt kommt Schalke als nächstes nach Heidenheim, die ja jetzt auch wirklich langsam ins Rollen kommen, auf Platz 3, wie gesagt, stehen. Und Terodde, der hat ja immer noch nicht seinen Rekord da aufgestellt. Also vielleicht kommt das auch noch dazu.
Du wartest
für Heidenheim.
Ja.
Ich zähle die Tage.
Ja, das stimmt. Ja.
Nee. Na gut, aber denke auch, dass Heidenheim da wieder rauskommt. Tabellarisch sieht es auch noch okay aus. Sie sind auf Platz 11.
Ja.
4 Punkte noch vor Hansa, 5 Punkte noch vor Kiel auf 15 und dahinter wird es ja erst kritisch. Also ganz entspannt.
Auf jeden Fall.
Übrigens, ganz entspannt sein kann jetzt auch wieder Rüdiger Rehm. Der ist nämlich heute entlassen worden, wenn wir vielleicht mathematisch in die dritte Liga
wechseln. Ja, geile Überleitung, ja.
Ja, geile Überleitung. Leider ohne Job jetzt, Rüdiger Rehm.
Er war der dienstälteste Trainer. Der war der dienstälteste Trainer im Januar 2017 zu WN Wiesbaden gekommen. Aufgestiegen damals, furios. Jetzt leider entlassen. Jetzt ist nur mal kurz als Fun Fact hier für alle Fact-Nazis unter euch. Guirino Capretti, jetzt mit der längsten Amtszeit, ab April 2017 ist der bei Verl an der Seitenlinie.
Ah ja, guck an, merken wir uns. Und ich dich noch fragen wollte zum Thema Rüdiger Rehm, kannst du das verstehen, dass er rausgeflogen ist jetzt? Weil 3:4 verloren, gehen wir gleich noch weiter drauf ein. Wiesbaden, das Spiel gegen den SV Meppen. Da werden wir auch feststellen, wäre vielleicht mehr drin gewesen. Aber Wiesbaden liegt 3 Punkte hinter Rang 3. Saisonziel war oben mitspielen. Also alles noch im Bereich des Machbaren. Hat mich auf jeden Fall sehr überrascht, dass der da rausgeflogen ist. Vor allem auch nach seinen Verdiensten, die du ja auch gerade schon angesprochen hast.
Da kann ich dir eigentlich nur auf voller Linie zustimmen. Also ich hat es auch gewundert. Ich denke mal, wenn man so jemanden hat, dann feuert man den eigentlich nicht, nur wenn man drei Spiele mal ohne Sieg ist. Also klar, ist blöd, aber Rehm hat ja gezeigt, dass er das Team auch durch Höhen und Tiefen tragen kann. Und für mich auch hat er immer einen guten Job gemacht. Deswegen finde ich es auch überraschend. Aber vielleicht sagt man sich auch so, ja, okay, wir haben ihn nach dem Aufstieg, kam der Abstieg, dann haben wir ihm nochmal die Chance gegeben, ob er wieder oben andocken kann. Und ich fand, dass Wiesbaden eigentlich immer guten Fußball gezeigt hat, noch letztes Jahr. Aber es hat dann am Ende immer auch nicht so der Atem gereicht, um dann wirklich oben um den Aufstieg mitzuspielen. Deswegen, ja, haben sie vielleicht gesagt, okay, machen wir jetzt mal den Cut und versuchen die Saison noch zu retten, bevor wir wieder Fünfter, Sechster werden. Frischer Wind und ja, jemand Neues. Ich kann mich daran erinnern, das war damals auch so, als Jens Hertel zu Hansa kam. Da war Hansa auch gar nicht so schlecht, gerade tabellarisch unter Dotschev, und haben dann auch gesagt, ja, nee, ciao, und Hertel geholt. Und das war anscheinend genau das Richtige in dem Moment. Hm. Aber ja, so ganz verstehen kann ich es nicht. Ich fand, Rehm war immer ein guter Typ, der an der Seitenlinie rumgewirbelt ist, emotionaler Typ, der ansehnlichen Fußball gespielt hat. Gerade Wiesbaden, seine Teams eigentlich immer dafür bekannt gewesen, auch fixe Konter zu spielen und schnell über den Platz zu fegen, auch mit schnellen Pässen. Hat immer Spaß gemacht, wenn Hansa gegen die gespielt hat, oder sich das auch manchmal so eins anzuschauen. Gefühlt immer viele Tore, wenn Wiesbaden gespielt hat. Und ja, schade, dass die Ära zu Ende geht, ne?
Ja, das stimmt. Man kann es vielleicht ein bisschen so begründen, dass die letzten sechs Spiele vor allem eher schlecht waren. Nur 4 Punkte wurden daraus geholt. Und ja, darunter auch Niederlagen gegen Dortmund 2, Viktoria Berlin, die beiden Aufsteiger, und Türkgücü München. Okay, gut, das tut weh, aber ja, finde ich trotzdem bisschen überzogen, den Rauswurf. Ja, viele Tore, hast du gerade gesagt, die gab es ja auch in diesem Spiel am Wochenende von Wiesbaden gegen Meppen. 3-4, wie gesagt, und auch da ging es los mit einem richtig starken Freistoß von Maximilian Thiel, der an die Unterkante der Latte ging und von da ins Tor sprang, nach einer halben Stunde. Sehr sehenswert, fandst du auch?
Ja, auf jeden Fall. Das war ja so ein bisschen unklar, glaube ich, ob der jetzt wirklich drin war oder nicht. Es gab danach ja noch die Magenta-Kamera in der Zusammenfassung. Da hat man gesehen, dass er wohl wahrscheinlich drin war. Aber ja, so während des Spiels hätte ich es auf jeden Fall auch nicht beurteilen können. Aber ja, geiles Ding. Also coole Standardtore. Erst Geist, dann Tietz. Das war geil, auf jeden Fall. Schickes Ding. Und da habe ich auch gedacht, ja, Wiesbaden schaukelt das nach Hause. Aber nein, ich mach mal nämlich weiter. Direkt 5 Minuten später war es Markus Ballmert, der Riese. Ich glaube, 1,73.
Das ist ein Ding, dass der da einnicken konnte, den Kopfball.
Ja, auf jeden Fall. Trifft nach einer Ecke zum Ausgleich. Und das hat den Spielverlauf so ein bisschen auf den Kopf gestellt zu der Zeit, weil Wiesbaden ja wirklich, wie man sie kennt, forsch und offensiv ins Spiel gestartet ist. Gerade zu Hause sind sie ja da auch immer fix im Lauf auf das gegnerische Tor. Aber ja, Ballmert traf den so ein bisschen ins Herz und hat den ja so ein bisschen den Offensivstachel gezogen. Schlimmer wurde es dann noch in der 41. Minute. Elfmeter für Meppen.
Auch wieder dämlich. Ja. Dämliche Aktion, fand ich.
Ja, auf jeden Fall. Und das hat dann auch natürlich dafür gesorgt, dass die Laune in der Halbzeit nicht besser wurde. Koruk hat den reingelunzt. Geiles Ding. Und ja, Meppen, die aber auch nicht schüchtern gespielt haben, sondern auch ihren Fußball, ihren Stiefel darunter gespielt haben, mit der Führung dann in die Halbzeit. Nochmal an dieser Stelle wieder Props an Rico Schmidt. Also schon fast weg und in der 4. Liga. Und jetzt so solide die Saison spielen. Also nach wie vor geiles Ding, wie Meppen die Liga rockt, wenn man auf Platz 11 davon reden kann. Aber ich finde es immer beeindruckend.
Das stimmt. Also er kitzelt, er schafft es echt, da die letzten Prozente, hat man richtig das Gefühl, rauszukitzeln aus der Meppener Mannschaft. Wiesbaden ja in der ersten Halbzeit eigentlich alles im Griff. Mhm. Dann ein Standard-Tor, dann noch ein Elfmeter, vielleicht ein bisschen dämlich die Aktion, weil nämlich Fechner dort Bünning Gino. War's, umgerissen hat, ja. Am Strafraumrand am Trikot gezogen. Eigentlich ja unnötig, weil die Situation hätte auch so geklärt werden können. Aber okay.
Voll.
Ja, und dann stand es halt zur Halbzeit 2-1. Und nach der Halbzeit kam es noch dicker für Wiesbaden. 48.
Da möchte ich Minute. Gerne mal das Jugendwort des Jahres, was heute gekürt wurde, einwerfen. Dieses Eigentor war cringe.
Ja, das stimmt. Aber auch schön anzusehen. Also wenn er vorne auch so treffen kann, dann Hut ab. Wahrscheinlich das schönste Eigentor der bisherigen Saison. Weil, ja, Serhat Koruk, diesmal der Vorlagengeber, will nach innen schlagen. Und Stanic, ja, fälscht den Ball so ab, dass er in hohem Bogen aus spitzem Winkel ins Tor reinfällt. Also ganz bitter muss das für den armen Jungen gewesen sein.
Ja, keine Chance für Tim Boss. Also, nee. Ja, suboptimaler Start natürlich in die zweite Halbzeit. Aber das hat die Wehener nicht dazu veranlasst, aufzugeben. Im Gegenteil, sie haben weiter offensiv Dampf gemacht und direkt auch wieder nur 2 Minuten danach kamen sie nochmal zurück durch das Tor von Kevin Langford. Der Mann von ehemals Hamburg Mitte, wie wir sagen, zu St. Pauli. Mit einem schönen Tor zum zwischenzeitlichen 3-2. Nee, 2-3, ja, genau.
Für 2-3, genau.
Ja.
Hollerbach reingekommen zur Halbzeit, den Ball verlängert zu Langford und der ja, hat es gut vollendet, ins lange Eck geschlänzt, direkt vorm Torhüter. Ja, Stürmerqualitäten auf den Rasen gebracht. Und es war weiterhin ein ausgeglichenes Spiel, also das Ergebnis nahezu ausgeglichen, auch das Spiel spiegelte das wider. Meppen ließ sich nicht unterkriegen, um dem Momentum sozusagen etwas entgegenzusetzen. Und beim darauf folgenden 2-4 von Meppen, da ließen sie sogar richtig die Klasse nochmal aufblitzen. Ich weiß nicht, ob du es auch so gesehen hast, eine super Kombination eigentlich, über 3-4 Stationen, endet bei Tankulic im Strafraum und der hat ins Tor getroffen, 2-4, One-Touch-Fußball, würde man dazu neudeutsch sagen.
Dass das möglich ist mit Meppen, also wer hätte mir das jemand erzählt, dass die so ein Tor schießen und sie haben doch schon mal dieses Welttor geschossen, wo Guda am Ende der vollstreckt hat, das war doch auch so eine irre Kombination.
Stimmt.
Also was Schmidt da aus den Jungs rauskitzelt, Alter, Respekt, also richtig geil teilweise anzusehen, ja, finde ich auch. Ich wollte auch übrigens nochmal Serhat Koruk grüßen. Richtig korrekter Typ, auch hat man im Interview gemerkt. Der redet ein bisschen wie dieser Typ aus dem YouTube-Video, haben wir noch Peps? Er ist immer sehr deutlich in den letzten Silben von den Wörtern. Aber richtig cooler Typ, er hat, glaube ich, auch guten Humor und er freut mich, dass er getroffen hat. Also Grüße nach Niedersachsen. Und was ich auch noch sagen wollte, Meppen auch immer geil mit Auswärtsfans am Start. Liegt, glaube ich, auch an der Tradition, die der Club hat, die auch in den 90ern schon mal weit oben mitgespielt. Aber das fällt mir immer auf, dass die Stimmung immer gut ist, wenn Meppen irgendwo auswärts mit dabei ist, weil da kommen echt immer ein paar hundert mit.
Ja, auf jeden Fall. Dann ging es natürlich so, wie man es sich vorstellt in so einem Spiel. Wiesbaden drückte nochmal, versuchte nochmal alles und traf aber leider sehr spät. 90. plus 1, Lukas Brumme 3-4. Danach gab es sogar noch die Riesenchance für Meppen. Tim Boss hat da mit seinem Fuß Wiesbaden weiter im Spiel gehalten. Aber die noch größere Chance, muss man eigentlich sagen, gab es für Wiesbaden.
Du schmeißt hier mit den Superlativen um dich.
Ja,
aber ja
pro klar. Kopf.
Zu Recht.
Prokop bekommt den Ball von Goppel eigentlich perfekt von außen in den Strafraum serviert, auf den Fuß, flach, alles gut, aber er verzieht den Ball über das Tor. Da, allein in dieser Situation, wäre mehr drin gewesen für Wiesbaden.
Ja, auf jeden Fall.
Naja, aber also, es war ja eine Achterbahnfahrt, dieses Spiel, und vor diesem Hintergrund, ja, umso erstaunlicher, dass Rehm dann, dass es das letzte Spiel von Rüdiger Rehm in Wiesbaden dann war. Aber gut. Haben wir eben schon drüber geredet.
Nützt ja nichts.
Brauchen wir jetzt nicht nochmal
auf. Genau.
Nützt ja nichts. Ja, dann haben wir noch ein Spiel, über das wir reden wollten. Und zwar ein fränkisch-bayerisches Duell. Würzburg gegen Türkgücü München 2-1 ausgegangen. Und Würzburg ja mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie.
Ja, zweites Spiel von Danny Schwarz. Kannst einmal raten, was seine letzte Aufgabe war? Ich glaube, wenn du es nicht nachgeguckt hast, ist lustig auf jeden Fall, was er gemacht hat.
Okay, nee, habe ich nicht nachgeguckt. Ich hätte jetzt gesagt, Bayern war er doch mal, ne? Bayern 2?
Ja, er war bei Bayern 2. Trainer allerdings nur bis zum 30.06. Danach hat er auch bei Bayern gearbeitet und war vom 1.07. bis zum 12.10. jetzt Betreuer der Leihspieler vom FC Bayern. Ach. Also, okay. Ja, wie auch immer
man sich das... Die haben eigenen Betreuer.
Finde ich auch wild, aber anscheinend, ja, war das seine Aufgabe. Ist auch ein Bayer, hat für 1860 gespielt, für Bayern 2 unter Haching, also da alles durch. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Er kommt aus dem Raum Stuttgart, sehe ich hier gerade. Aber wahrscheinlich gefühlter Bayer, weil er viel dort gespielt hat. Und ja, der ist gar nicht mal so unerfolgreich in seine Karriere als Trainer bei den Würzburger Kickers gestartet. Letzte Woche gab es ein 1:1 gegen Viktoria Köln. Mhm. Und jetzt den ersten Heimsieg. Und ja, seit Ewigkeiten. Letzter Heimsieg von Würzburg war vergangene Saison gegen den HSV. Das haben wir sogar geguckt. Ich weiß es noch. Um den Major zu sehen.
Ja.
Ich glaube, er hat aber keine Minuten gehabt in dem Spiel, glaube ich. Aber ja, wir haben es geschaut, aber jetzt sollte es endlich mal wieder so sein. Würzburger Kickers gewinnen zu Hause mit 2:1 gegen Türkgücül. Und bevor wir Knoten in der Zunge, Restalkohol noch. Bevor wir uns um den Spielverlauf kümmern, erstmal vorwegnehmen, das war verdient, oder?
Ja, eigentlich schon. Also Würzburg hat ja echt von Beginn an Betrieb gemacht und hatte das Zepter in der Hand. Aber trotzdem sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer da am Dallenberg auch etwas Vertrautes. Denn Marvin Poirier vergab eine Großchance. Und zwar was für eine? In der 5. Minute. Ja. Aus wenigen Metern den Kopfball übers Tor oder am Tor vorbei, auf jeden Fall daneben, geköpft. Da wäre auf jeden Fall auch mal wieder wie so oft mehr drin gewesen. Der Junge tat mir ja schon häufiger leid, aber er traf ja auch trotzdem noch in diesem Spiel. Am Ende dann das zweite Tor für Würzburg. Aber ja, also Würzburg fand ich schon mit einem neuen Gewand. Also es war jetzt das erste Spiel, was ich wieder von denen gesehen habe, nach dem Trainerwechsel. Tobias Kraulich, der Verteidiger, hat es ja auch hinterher am Mikrofon gesagt, dass sie jetzt selbstbewusster auftreten, dass sie eine riskantere Spielweise haben, aktiver Ballbesitzfußball, bisschen mehr Risiko gehen. Und das hat sich ja in diesem Spiel auf jeden Fall ausgezahlt.
Ja, auf jeden Fall. Und Kraulich war es dann ja auch der den Reigen durchbrochen hat. Erste Halbzeit gehörte den Würzburgern, meiner Meinung nach. Türkgücü, glaube ich, eine gute Chance durch Türpitz. Aber sonst hat man auch nicht so viel gesehen. Also ich glaube, das wird Peter Hüballe auch gar nicht gefallen haben, wie seine Jungs da aufgetreten sind. Aber in der zweiten Halbzeit, Standardsituation. Kraulich bekommt da irgendwie den Ball vor die Füße, steht einen Meter vorm Tor und macht das Ding rein. Kein schönes Tor, aber ich meine, drin ist drin, ne?
Ja, und Kopfballvorlage Poirier, unbeabsichtigt, unterstelle ich ihm. Weil als Stürmer will er da natürlich ins lange Eck köpfen.
Ja, stimmt.
Aber Kraulich hält noch den Fuß hin und trifft dann. Aber generell bei Würzburg und auch fast bei Türkgücü habe ich das Gefühl, die Verteidiger die torgefährlicheren Spieler auf beiden Seiten.
Ja.
Kusic hatte noch eine Chance. Sorge, langweilige ich dich.
Ja, es ist spät. Ich meine, haben wir Gott sei Dank auch gesagt.
Es sei
mittlerweile
dir, es sei
Timecheck, Viertel nach neun. Die Haie ruft.
Ja, Kinderbett.
Nein, aber schon. Du langweilst mich natürlich nicht. Verzeihung.
Das ist schön. Alles gut. Aber ich wollte ja auch nur sagen, Kusic, Sorge, da für Türkgücü mit Chancen und dann ja auch Kraulich und auch sein Kollege, sein Nebenmann,
Brücke, Dietz.
Dietz, ja, der hatte auch noch eine dicke Chance.
Stimmt, ja.
Ja. Ja, und gut, gehen wir vielleicht nochmal weiter im Spiel. Ja. Marvin Poirier, hatte ich ja schon gesagt. Das Tor, was er dann aber erzielte, war auch sehr nett anzuschauen, weil Flugkopfball 2:0, wie gesagt, sei ihm wirklich gegönnt. Erst sein zweites Tor im 9. Spiel als Stürmer, natürlich unglücklich. Da brauchst du Tore für Selbstvertrauen. Und deshalb, sei es ihm gegönnt. Und am Ende Türpitz hat noch verkürzt zum 1:2. Vorher so eine Doppelchance von Sarrarea und Vrenetzi vergeben, aber am Ende
nichts verdient. Gebracht. Ja, auf jeden Fall. Ja, was meinst du? Würzburg, traust du zu, da nochmal, dass sie einen kleinen Run hinlegen? Ich meine, die Saison ist noch lang genug und ja, der neue Trainer scheint das Team zu erreichen. Glaubst du, Würzburg am Ende überm Strich? Oder?
Also eigentlich denke ich schon. Also Würzburg müssten sie eigentlich schaffen, ja. Also Würzburg, haben wir gesagt, vor der Saison für ganz oben zu schwach besetzt nach dem Abstieg, aber es gibt auch meiner Meinung nach nominell besetzt schlechtere Mannschaften als Würzburg und ich glaube schon, dass sie es noch packen.
Glaubst du auch? Auf jeden Fall, ja, denke ich auch. Ja. Also das wäre auch super bitter, natürlich als Absteiger nochmal abzusteigen. Hat es auch schon mal gegeben, aber ich denke auch eigentlich, dass, ja, habe ich eigentlich auch immer gedacht, weil Würzburg hatte ja die Chancen auch in ihren Spielen, ja, bloß nie ein Tor gemacht und ja, wenn Poirier jetzt vielleicht auch so langsam seinen Riecher für das gegnerische Tor zurückbekommt, dann denke ich auch, dass das nur noch, ja, eine Sache von ein paar Wochen ist, dass sie dann auch wieder vielleicht mal in ruhigeren Gefilden sind. Man muss ja jetzt schon sagen, Abstand zum 16. Platz sind nur 3 Punkte. Da stehen die anderen bayerischen Kollegen aus München, die 60er. Also ja, es ist alles sehr eng und deswegen auch gut für Würzburg natürlich, weil sie dadurch natürlich schneller die Chance haben, da unten rauszukommen.
Ja, absolut. Gut. Ja, gerade übrigens noch Duisburg gegen Kaiserslautern zu Ende gegangen.
Ja,
heute die hier Teufel. Am Monat 1:1. Ja. Kaiserslautern schon wieder ungeschlagen.
Ja, Wahnsinn. Also, wenn sie jetzt noch gewonnen hätten, sie haben ja 1:0 geführt, das wäre irre gewesen. Dann wären sie, glaube ich, auf dem 3. Platz gewesen. So, nur der 7., aber auf jeden Fall in Schlagdistanz zum BTSV, die ja auch furios wieder gespielt haben am Wochenende. Nämlich Havelse abgewatscht haben mit ja, 4:0. Die auch, haben sich's gemütlich gemacht, da mit der roten Laterne, ne? Schade, schade. Wer weiß, vielleicht wird's nochmal besser. Gut. Ja. Aber dann würde ich sagen, haben wir es im Kasten, hier unsere müde Folge.
Ja.
Und hoffe, nächste Saison, nächste Woche wieder ein bisschen fitter, auch dann nicht mehr mit so vielen Sprachfehlern und ja, vielleicht am Sonntag wieder, weil das ist schon nicht ganz so angenehm, ne? Wenn man
bis dahin sind wir ausgeschlafen, ja.
Ja, mal schauen. Ja, wenn wir nicht uns wieder entschließen, am Wochenende einen drauf zu machen. Mal schauen, was sich da noch so anbietend.
Gut. Gut, Ole, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Und liebe Hörerinnen und Hörer, bis die Tage.
Macht's gut. Bis dann. Ciao.